musste Hochsprung machen für unsere Schulolympiade in Südafrika. Ich habe immer dreimal vor jedem Sprung gesagt, I can fly, I can fly, I can fly. Ne, so ein bisschen mir selber gesagt, okay, du kommst da jetzt hoch. Ich hatte wirklich keine gute Technik, aber so irgendwie eine positive Mentalität, dass ich da rüberkommen werde. Und häufig hat das mehr geklappt, als wenn ich an einem Tag irgendwie negativ gestimmt war. Ne? Ich versuche meinen Mitspielern immer wieder klarzumachen, wenn ihr merkt, dass ich da rausrutsche, da rausgerate, versucht mich da wieder hinzuführen, ne? Zu sagen, hey, wir brauchen nicht einen launischen, wir brauchen einen lustig, gut gelaunten Miguel. So spiele ich am besten Volleyball, so Basketball, egal was, mache ich am besten, wenn ich gut gelaunt bin. Manche mögen es aber, wie gesagt, anders. Und da muss man kommunizieren.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomind mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen. Hallo, lieber Hörer, hallo, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zurück bei Stärke beginnt im Kopf, dem Spomind Podcast. Wir starten in den Wonnemonat Mai. Natürlich wieder mit einem Monatsthema. Und das soll dieses Mal die Sportart Volleyball sein. Volleyball hat ja verschiedene Ausprägungen. In der Vergangenheit hatten wir ja schon mal verschiedene Episoden, die dieses Thema angerissen haben. Und außerdem ist Volleyball eine sehr interessante Sportart, wenn es ums Thema Training geht und vor allen Dingen die Anpassung an Gegebenheiten. Denn kleine Veränderungen im Spiel ändern sehr oft viel an der Dynamik des Spiels und stellt alle AthletInnen stets vor große Herausforderungen. Starten mit der heutigen Folge wird es 3 Interviews zu dem Thema gehen und eine Kabinengeflüster-Folge, in der wir das ganze Thema am Ende nochmal zusammenfügen und ein bisschen aufarbeiten. Ich wünsche dir viel Spaß und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spomind Podcast. Ich glaube, die meisten von uns haben im Laufe der Zeit verschiedene Sportarten ausprobiert, bevor sie ihre wahre Leidenschaft gefunden haben. Auch ich habe als Kind mit Judo begonnen, bin dann zum Tischtennis gewechselt und schließlich beim Volleyball gelandet. Seit einem halben Jahr ergänze ich mein Training zusätzlich noch mit Kickboxen. Unser heutiger Gast hat von klein auf eine vielseitige sportliche Ausbildung genossen. Ein Weg, der ihn bis in die zweite Bundesliga Nord geführt hat. Freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch mit Miguel Reus. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Für alle, die Miguel noch nicht kennen, ich gebe mal einen kurzen Abriss oder einen kleinen Abriss. Miguel ist geboren und zweisprachig aufgewachsen in Südafrika, ist für ein Sportstudium in der Sporthochschule in Köln nach Deutschland gezogen und hat inzwischen auch erfolgreich seinen Masterabschluss in Sportpsychologie erhalten. Er ist ehemaliger Fußballtrainer im Jugendbereich, U14, ehemaliger Schwimmlehrer, ehemaliger Tutoriumleiter Volleyball an der Sporthochschule Köln und aktuell Volleyballspieler beim TUS Mundorf in der zweiten Bundesliga Nord, die übrigens aktuell den zweiten Platz belegen. Er ist zudem freiberuflich sportpsychologischer Berater und auch aktuell Dozent an der Sporthochschule in Köln. So, lieber Miguel, was habe ich vergessen und was sollten die Zuhörenden vielleicht noch über dich wissen?
Also erstmal, wenn ich das so vor Augen führen lasse, wie viel ich schon gemacht habe, erstaunt es mich selber so ein bisschen. Aber nee, es gibt, glaube ich, nichts zu ergänzen. Es hat eigentlich alles erzählt, was ich so gemacht habe bisher.
Dann hol uns doch noch mal kurz ab. Du hast ja eine wahnsinns-multisportive Reise hinter dir. Also wenn ich das bloß hier noch mal lese, Fußballtrainer U14, Schwimmlehrer, Tutoriumleiter Volleyball. Und jetzt bist du halt auch Volleyballspieler in der zweiten Bundesliga. Wo und wie hat denn deine Reise zum Volleyball angefangen? Und wie bist du zum Volleyball gekommen? Beziehungsweise was fasziniert dich so an diesem Sport?
Ja, also Volleyball, beziehungsweise ich fange mal anders an. Ich habe ursprünglich eigentlich mit Fußball begonnen. Mit 3 Jahren Fußball gespielt. Mein Vater war großer Fußballfan. Und ja, ich war direkt im Verein mit 3 Jahren und habe dann mich mehr und mehr der Sportart gewidmet. Aber meine Eltern haben selber immer samstags mit Freunden einfach Volleyball gespielt. Und haben sich jeden Samstag getroffen und irgendwann war ich alt genug, um da auch ein bisschen mitzuspielen. Und so kam so ein bisschen der Weg zum Volleyball. Und spätestens dann, ich glaube, 8. oder 9. Klasse in der Schule, hat sich ein Mathe- und Sportlehrer, der ehemalig in der deutschen Jugendnationalmannschaft gespielt hatte, und der hat gesagt, Miguel, ich nehme dich jetzt einfach mal mit zu einem Volleyballverein. Und ja, dann bin ich dahin und dann hat mich die Sportart relativ schnell gecatcht und ja, ich habe die dann parallel zum Fußball und zu den anderen Sportarten wie Schwimmen noch gemacht. Aber als ich dann nach Deutschland gezogen bin, dann war Volleyball ja meine Hauptsportart und habe eigentlich nur noch die im Verein ausgeübt.
Erzähl uns doch vielleicht gleich nochmal, wie so dein damaliger Schulalltag aussah, weil der auch nicht so gewöhnlich oder üblich war.
Ja, genau. Also ich war auf einer deutschen internationalen Schule in Johannesburg in Südafrika. Und das Schulsystem oder beziehungsweise das Sportsystem in Südafrika ist ein bisschen ähnlich wie Amerika aufgebaut, dass man weniger im Vereinssport tätig ist, sondern mehr die Schulen untereinander, so wie die Colleges in Amerika das machen, gegeneinander antreten. Und auch die deutschen Schulen im südlichen Afrika sind 5 Stück. Also von Johannesburg, Pretoria, Kapstadt und so weiter. Die haben alle 2 Jahre eine Schulolympiade gegeneinander gehabt. Und so haben wir sehr schnell angefangen, mehrere Sportarten auszuüben, damit man bei dieser Schulolympiade dann auch erfolgreich agieren konnte. Weil es gab nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und da mussten die Athleten in mehreren Disziplinen auch gut drin sein. Dementsprechend sah mein Alltag dann so aus, dass ich morgens eine Stunde vor Schulbeginn um 8, also von 7 bis 8, Basketballtraining hatte, dann bis 14:30 Schule, dann hatte ich Fußballtraining und dann bin ich abends noch in den Verein gegangen zum Volleyballtraining. Donnerstags hatten wir tatsächlich noch Gala, sprich da hatten wir Wettkämpfe im Schwimmen gegen andere Schulen. Also der Alltag war voll mit Sport und die Hausaufgaben mussten irgendwie komplett ermüdet abends noch irgendwie nach dem Training oder nach den Wettkämpfen erledigt werden. Aber es war irgendwie auch sehr spannend, die Reise, und hat mich auch sehr gut für meinen weiteren Verlauf, ne, Richtung Sportschule vorbereitet. Und auch, ich hatte sehr gute verschiedene Perspektiven aus den verschiedenen Sportarten mitgenommen.
Ja, also super spannend. Also wenn ich so an meinen Schulalltag zurückdenke, dann deutlich sportlicher ausgeprägt als bei mir damals. Wir hatten damals unsere 3 Stunden Sportunterricht und dann hattest du vielleicht am Donnerstag mal noch so ein Ganztagsangebot oder so ein Verein, der das noch zum Donnerstag, auch noch zum Montag, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, aber auch montags noch Training mal angeboten hat. Aber da war nichts mit vor der Schule, nach der Schule, während der Schule. Also, und wenn dann auch jetzt nicht so unterschiedliche Sportarten. Also zieh ich auf jeden Fall einen Hut vor dir. Also auch das mit jungen Jahren, auch so diese Leidenschaft auch schon zu haben, schon in diesen frühen jungen Jahren das auch machen zu wollen. Ich meine, bei manchen sieht es ja vielleicht auch so aus, dass die Eltern so ein Stück weit sagen, ey, mach mal was Vernünftiges. Und man will das eigentlich selbst gar nicht so. Aber bei dir nehme ich ja schon so eher raus, dass du das selbst auch leidenschaftlich wolltest, also schon früh quasi Basketball, dann abends der Rest. Erklär uns doch vielleicht auch mal, wie du zum TuS Mondorf, also beziehungsweise in diese zweite Bundesliga im Volleyball gekommen bist.
Ja, gerne. Also war ehrlich gesagt ein bisschen Glück in Anführungsstrichen. Ich bin, als ich aus Südafrika nach Deutschland gezogen bin fürs Studium, habe ich in der Kölner Umgebung in einem Verein gestartet, in der Verbandsliga, also die 6. Liga sozusagen, sozusagen. Und ich hatte eigentlich nicht große Ambitionen, dass ich sehr weit kommen werde mit der Sportart, sondern ich wollte es weiterhin einfach auch den sozialen Aspekt, der für mich auch sehr, sehr im Vordergrund steht bei so einer Sportart, oder vor allem bei so einer Teamsportart. Und da hatte ich aber eine tolle Trainerin, die selber aktive Spielerin ist in der nun 2. Bundesliga Pro bei den Snowtracks Damen, Julia Vandenbergen. Und die hat einen guten Einstieg für mich in Deutschland gewährt. Und dann sind wir sogar aufgestiegen in die Oberliga. Und als wir quasi nochmal bereit waren aufzusteigen in die Regionalliga, hat der TuS Mundorf, der zu der Zeit schon in der zweiten Liga gespielt hat, ja, gesagt, die brauchen Spieler. Und ein Spieler hat mich angeschrieben, ob ich nicht zum Probetraining vorbeikommen wollen würde. Und ich habe gedacht, ja, ja klar, was soll ich da? Zumal ich auf meiner Position eigentlich zu klein bin. Und ja, ich habe gedacht, gehst du mal hin, schaust du. Und der Trainer hat mir relativ schnell Bescheid gegeben, dass er mich dabei haben möchte und dass er Potenzial in mir sieht. Und ja, ich glaube, es waren glückliche Umstände, weil ohne dass der Trainer irgendetwas in mir sieht und das Potenzial versucht bei mir zu entfachen, glaube ich, wär die Reise nie dahin gegangen. Und jetzt bin ich knapp 5 Jahre da. Ja.
Und waren die damals, Spaß. Waren die damals auch schon in der zweiten Liga?
Genau, ja, die sind kurz vor Corona hochgegangen. Dann waren die kurz vorm Abstiegsplatz in der Corona-Saison, wo die ganzen Ligen dann abgebrochen haben. Und ich bin quasi das Jahr danach gekommen. Also in der zweiten Saison für die in der zweiten Liga bin ich dazu gekommen. In der Saison sind wir Vierter geworden. Und dann die 3 Saisons danach sind wir jedes Mal Meister geworden. Aber aus finanziellen Gründen, generell, weil die Vereinsstrukturen nicht so schnell gewachsen sind, wie der Erfolg kam, konnten wir uns bisher nicht erlauben, hochzugehen in die erste Liga.
Ja, also das ist auch nochmal super spannend. Wie würdest du vielleicht so diesen Verein beschreiben für Leute, die mit, ich weiß gar nicht, spricht man es jetzt TuS Mundorf oder TuS Mundorf oder was ist da jetzt?
TuS Mundorf.
TuS Mundorf. Ja, ja. Die den Verein jetzt vielleicht nicht kennen, also auch gerade so im Vergleich mit deinen oder mit den Konkurrenten da, mit denen ihr da jährlich um die Meisterschaft, sage ich mal, konkurriert. Was muss man da so vielleicht wissen?
Ja, also allein die Tatsache, dass wir zu Corona-Zeiten als Profiliga eingestuft wurden, sprich unser Spielbetrieb, während, sage ich mal, die dritte Liga und darunter alle aufhören mussten, durften wir weiterspielen, weil wir schon als Profis gelten. Und das gilt auch für Großteil der anderen Mannschaften, dass da zumindest ein bisschen was an Geld fließt von Seiten des Vereins zu den Spielern, dass Verträge aufgesetzt werden. Das ist beim TuS Mundorf nicht der Fall. Da wird, sage ich mal, einfach nur Talente aus der Region zusammengebracht in einer Mannschaft und unser Team lebt sehr viel von der Teamdynamik und natürlich auch, dass wir ein großes Talentpool haben, dadurch, dass wir Köln, Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, die ganze Umgebung quasi abgrasen können. Aber ja, während andere Vereine da, sage ich mal, ganz professionelle Strukturen und zum Spieltag mit Physio und Scout und anreisen, müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir überhaupt zum Training kommen, weil die Großteil der Spieler ja aus Köln pendeln und mit den Privatautos und die allermeisten sind noch Studenten, haben gar kein Auto, müssen irgendwie sich immer jede Woche, wir haben 3-mal die Woche Training, irgendwie einen Plan machen, wie die da überhaupt nach Bonn kommen. Also man muss auch Hut ab an unseren Trainer, der, sage ich mal, super viel Zeit für unsere Mannschaft investiert. Er macht Scouting selber und bereitet uns auf die Gegner gut vor. Und so waren wir bisher erfolgreich, obwohl wir, sage ich mal, nicht die Mittel haben, die andere Mannschaften haben. Ne?
Der Trainer macht das quasi auch komplett ehrenamtlich. Und genauso.
Ja, ehrenamtlich, er kriegt zum Glück ein kleines bisschen was. Aber wenn ich sage kleines bisschen was, ist wirklich sehr, sehr wenig im Verhältnis zu dem, was er dafür investiert. Ne? Wenn wir überlegen, wo wir teilweise Spieltage haben, wir spielen in Berlin, wir spielen in Rostock, die weiten Fahrten, ne? Das macht er alles parallel zu seinem Hauptberuf als Lehrer. Ne? Aber auch genauso die Spieler, ne? Die Spieler oder auch unser Manager, unser Co-Trainer, die machen das alle nebenbei, ne? Und kommen gestresst vom Alltag, von einem normalen Job oder Studium und müssen dann am Wochenende Spitzenleistung abrufen. Ne? Das ist nicht leicht, aber wir kriegen es irgendwie durch gute Laune meistens hin.
Also ich finde das Wahnsinn, das ist eine schöne Geschichte, dass man so quasi mehr oder weniger als Underdog da die Liga dominiert, wo man dann doch schon, sag ich mal, auch Gegner hat, die schon sind jetzt vielleicht auch nicht die mega vielen Ressourcen, aber die ja trotzdem schon mal ein paar mehr Ressourcen haben und vielleicht auch von der Organisation, vom Ablauf her, da eigentlich die Vorteile mitbringen und dass man dann trotzdem irgendwie in der Lage ist, nicht nur mitzuhalten, sondern die dann auch zu besiegen oder zu dominieren, ist halt dann schon wirklich auch ein Qualitätssiegel dann auch für die Arbeit, die da geleistet wird bei eurem Verein. Schade, dass ihr natürlich jetzt nicht aufsteigen könnt, aber trotzdem, also wer da jetzt jährlich wirklich um die Meisterschaft da mitspielt, trotz dieser Konkurrenz, hast du neben dem Volleyball jetzt auch in Köln eigentlich noch eine andere Sportart ausgeübt oder hast du es vor?
Also wenn ich genügend Zeit hätte,
Ja.
gerne, aber daran scheitert es am ehesten noch. Mich begeistern sehr viele Sportarten. Ich hatte, bis ich jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen bin, habe ich in einer größeren WG, also einer Fünfer-WG gewohnt, mit denen wir sehr, sehr viel Sport betrieben haben. Also vor allem Laufen, kleinere Sportarten wie Spikeball. Oder beziehungsweise Roundnet heißt es ja offiziell, und aber auch wir haben mal auf den Jahnwiesen Fußball gespielt. Im Sommer spielen wir Beachvolleyball viel. Also das sind so die Sportarten. Meine persönliche Passion, auch Basketball. Während meines Studiums habe ich viel noch parallel so ein bisschen Streetball gespielt oder 3-gegen-3 Turniere mitgemacht. Aber seitdem ich beim TuS Mondorf unterwegs bin, ist nicht viel Zeit, vor allem weil man dann auch in den Tagen, wo man kein Training hat, vielleicht auch ein bisschen versucht, einfach sich zu erholen. Denn die Belastung ist dann doch höher, als was man es aus der Ferne so einfach annimmt, ne?
Wie oft habt ihr da so Spiele eigentlich in der Woche oder im Monat?
Fast jedes Wochenende, also ab September bis Ende April, sind wir fast im Wochentakt mit Spielen unterwegs. Wir haben dann
Okay.
natürlich Pokalspiele auch noch, also dann kommt so eine gewisse Doppelbelastung dazu, ne? Ja.
Das ist krass. Und
Es ist
trotzdem
viel.
dreimal die Woche Training quasi.
Ja, und wir hatten es ja schon angesprochen, aber andere Vereine haben dann, sage ich mal, auch die finanziellen Mittel und die Strukturen, dass sie dann halt fünfmal die Woche trainieren oder an einem Spieltag nochmal eine kleine Trainingseinheit machen. Und
Ja.
ab einem gewissen Niveau braucht man auch diese Einheiten, um diese Ballkontrolle oder auch diese ganzen taktischen Anweisungen so, ja, einzustudieren, wie man sie haben möchte dann fürs Spiel. Was umso schöner ist, dass wir es trotzdem irgendwie hinbekommen.
Ja.
Selbst wenn wir, sage ich mal, nicht das Maximum rausholen, was wir eigentlich könnten.
Jetzt hast du natürlich als Kind auch schon relativ viel Sportarten gemacht. Also ich zähle nochmal auf: Basketball, Schwimmen, Volleyball, Fußball. Wenn wir jetzt beim Volleyball mal bleiben, ich bin ja immer so ein Freund von so einem multisportiven Ansatz, also dass quasi jede Sportart aus einer anderen Sportart oder von irgendeiner anderen Sportart etwas mitnehmen kann, etwas lernen kann. Was war es vielleicht auch bei dir in deiner persönlichen Entwicklung? Was hat dir vielleicht im Volleyball sehr gut geholfen? Welche andere Sportart? Beziehungsweise, was kann allgemein der Volleyball aus anderen Sportarten lernen? Vielleicht auch von welchen, die du selbst ausgeübt hast?
Beziehen wir uns jetzt hauptsächlich auf so taktische Elemente oder generell, wovon können wir profitieren?
Also das würde ich dir tatsächlich offen lassen. Taktisch wäre natürlich interessant, aber auch generell, also vielleicht auch vom Trainingsniveau her, von der Physis her, na, also trainiert man ja auch quasi unterschiedliche Muskelgruppen. Auch das kann natürlich Vorteile haben dann für die Sportart Volleyball. Also das stelle ich dir komplett frei tatsächlich.
Ja, also auf jeden Fall profitiert Volleyball, obwohl wir, sage ich mal, sehr, sehr hohes Maß an Koordination mitbringen müssen, damit wir diesen Ball nicht auf den Boden fallen lassen. Habe ich immer das Gefühl gehabt, beispielsweise, dass Fußball zum Beispiel die Koordination vor allem der Fußbewegung und die Fußplatzierung und Gleichgewicht halten und so. Ja, wichtig war, weil wenn du einen Ball stoppen möchtest und du auf einem Bein stehst, musst du eine gewisse Balance mitbringen, ne? Und wenn du Dribblings startest, ne? Und das Ganze habe ich das Gefühl gehabt, hat mir sehr viel geholfen, koordinativ auf einem guten Start zu sein, als ich Volleyball angefangen habe. Was viele Ballsportarten und vor allem Teamsportarten mit sich bringen, sind natürlich zum einen ja dieses Ball, den Ballkontakt und wie reagiert der Ball auf so einen Kontakt. Also wenn ich jetzt beim Fußball mit der Pike trete, mit dem Innenfuß, Außenriss, ne, das hat einen anderen Effekt auf den Ball, und genauso ist es im Volleyball, ne? Wenn ich mit der Faust schlage, wenn ich mit den Händen einen weichen Kontakt mache, wenn ich feste schlage, und da so ein bisschen einfach von vornherein. Wenn wir jetzt aber so taktische Elemente, da denke ich, profitiert man viel von ja, Sportarten wie beispielsweise Basketball, diesen schnellen Umschaltmoment. Ne? Mhm. Eine Aktion ist vorbei, oder beim Handball, eine Aktion ist vorbei und du musst direkt wieder umschalten und weitermachen. Und das ist beim Volleyball eigentlich maßgebend. Ne? Der Ball geht übers Netz und jetzt ist nicht mehr Offensive, jetzt ist Verteidigung angesagt. Ne? Und dann ist der Ball wieder bei einem, jetzt direkt von Verteidigung wieder umschalten auf wieder Offensive. Ne? Und ständig, ja, diese Flugkurven einschätzen, das kommt dann alles von verschiedenen Ballsportarten. Was Teamsportarten mir am meisten gelehrt haben, und ich glaube, das ist unterschätzt, ist, wie wichtig, sage ich mal, ein Teamgefüge ist. Ne? Die Kommunikation in der Mannschaft, die Art und Weise, wie man mit seinen Mitspielern umgeht. Ne? Ich glaube, Frustration ist natürliches Produkt von Sport. Ne? Man will nicht verlieren, im Gegenteil, man möchte gewinnen. Mhm. Aber häufig ja, vergisst man, dass jeder versucht, dieses Ziel zu erreichen. Ne? Und wenn der Mitspieler eine Aktion misslingt, dann hat er es nicht mit Absicht gemacht. In seltensten Fällen. Ne? Im Gegenteil, er fühlt sich selber schon schlecht, dass er es nicht hinbekommen hat. Und wenn wir jetzt da ihm noch weitere negativen Gefühle gegenüber äußern, ne, dann ist das nicht produktiv. Und ich glaube, das habe ich in verschiedenen, ja, Bereichen gemerkt. Ne? Und das habe ich auch gemerkt, fehlten mir zum Beispiel in den Individualsportarten mehr und mehr. Ne? Ich mag sehr gerne diesen sozialen Aspekt. Beispielsweise beim Schwimmen ist man mit seinen Gedanken alleine, was auch eine sehr schöne Sache sein kann, ne? wenn man sich da überlegt, dass man sich wirklich einfach komplett in der Sportart gehen lassen kann und sich seinen Gedanken sortieren kann, während man da Bahnen schwimmt oder auf neue Techniken achtet. Das kann man theoretisch auch beim Volleyball, aber da ist halt nochmal mehr der, ja, Aspekt, dass man interagieren muss mit meinen Mitspielern.
Wo ich jetzt mal so anknüpfen würde, wäre auch so dieses Thema Individualsport und Teamsport. Ich selbst habe auch gemerkt, also dass Selbstreflexion auch ein sehr großes Thema ist. Wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um? Ja, wen schreibe ich Fehlern zu? Und ich hatte auch mal diesen einen Moment, wo ich in der Annahme war und Zuspieler vorne am Netz, und unser Gegner hat schon einen sehr, sehr starken Angriffsschlag gehabt und ich war zufrieden mit meiner Annahme. Wir hatten jetzt allerdings einen relativ kleinen Zuspieler und er konnte nicht so hoch springen, sage ich mal. Und ich fand den eigentlich trotzdem noch im Verhältnis, dass der Angriff relativ stark war, noch gut zum Zuspieler gebracht. Zuspieler aber nicht gesprungen und der Ball fällt quasi wieder am Netz runter. Und am Ende habe ich mich halt mega, mega drüber aufgeregt oder geärgert, dass da halt nichts draus geworden ist. Und im Endeffekt habe ich mir dann aber auch gesagt, okay, wessen Fehler war das jetzt eigentlich? So, wenn man ja am Ende auch vielleicht so die Stärken und Schwächen voneinander kennt im Team, was kann der eine gut, was kann der andere gut? Hätte ich das vielleicht auch berücksichtigen müssen, oder hätte ich vielleicht auch probieren können, noch einen Schritt eher da zu sein, dass ich dann, also das zeitige Antizipieren und dass ich die Annahme dann doch noch besser hätte zum Zuspieler spielen können. So ein bisschen die Selbstverantwortung. Und das war auch so ein Grund, warum ich jetzt auch mich entschlossen habe, mal Ende letzten Jahres mal mit dem Kickboxen anzufangen, um mal so in diese Selbstverantwortung reinzukommen auch. Und im Kickboxen ist jetzt zum Beispiel auch eine Individualsportart, wo, wenn ich da einen Fehler mache, dann ich bin der Einzige, der den Fehler macht. So, also ich kann den Fehler schlecht auf jemand anderen abschieben. Wenn ich mich da falsch bewege und mein Gegner nutzt es aus, dann spüre ich diesen Fehler auch tatsächlich. Und ich habe da auch keine Ausrede. Also ich kann nicht sagen, es liegt jetzt am Schiri, es liegt am Trainer oder es liegt an meinem Mitspieler. Und das finde ich halt auch, ist irgendwie super spannend, was halt so Individualsportarten wiederum einvermitteln können. Also so dieses, ja, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, auch mal für Fehler einzustehen, auch selbst vielleicht mal zu überlegen, was kann ich eigentlich besser machen oder was kann ich verändern, unabhängig davon, ob jetzt vielleicht mein Mitspieler neben mir einen Fehler gemacht hat, auch mal zu überlegen, okay, was hätte ich jetzt besser machen können in der Situation. Also das habe ich zum Beispiel im Beachcamp halt auch gelernt, so ein bisschen dieses Thema letztes Jahr. Und ja, aber da will ich eigentlich noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Du hast natürlich jetzt auch schon sehr viel sportpsychologischen Wissens, sage ich mal, gesammelt in deinem Studium. Da wäre jetzt auch die Frage, inwiefern verändert denn jetzt so diese Brille, diese sportpsychologische Brille, so dein Training beziehungsweise so allgemein dein Spiel oder die Sportart Volleyball?
Also ich glaube, dieser Punkt, den du eben angesprochen hast mit Selbstverantwortung, ist ein Riesenthema, auch was durch mein Studium noch stärker ausgeprägt war, was es vielleicht schon sowieso war, ist häufig, ja beispielsweise beim Volleyball jetzt, die Absprache mit dem Zuspieler. Man will einen gewissen Pass haben, und um den anzugreifen, und 90% der Zeit guckt der Angreifer zum Zuspieler und sagt, ja, der Pass muss ein bisschen höher, muss ein bisschen schneller, ein bisschen weiter weg vom Netz, ein bisschen näher zum Netz. Und wir sprechen hier wirklich teilweise nur von so 2 Zentimeter, 5 Zentimeter, ne, ja, wo, wenn man selber mal diese Rolle des Zuspielers annehmen müsste, würde man sagen, boah, das kann's ja gar nicht von mir verlangen. Ne?
Ja.
Und dass man sich zu selten auf die eigene Nase fässt, wenn man, sag ich mal, nur aus dieser Teamsportart kommt und denkt, der andere muss es mir ja besser machen, sondern auch zu denken, okay, ich muss auch gucken, was muss ich besser machen, damit ich mit diesem Ball, den ich bekomme und der das nicht mit Absicht so gemacht hat, besser umgehen kann. Und ich versuche das sehr häufig bei mir selber immer wieder mich dran zu erinnern, selbst wenn ich vielleicht mal frustriert bin, weil ich mir denke, man hat mich nicht gut in Szene gesetzt und jetzt sieht's so aus, als ob ich einen Fehler mache, obwohl der Pass nicht optimal war. Aber gleichzeitig ich muss nicht meinem Mitspieler immer in die Verantwortung ziehen, sondern auch mich selber. War ich bereit für was anderes? Ne? Und habe ich versucht, das Bestmögliche aus der Situation zu erholen? Nee, und manchmal ist es auch so, dass man direkt durchfliegt beim Angriff und ja, dem Zuspieler aber dann sagt, du hättest was anderes machen müssen. Ne? Also Punkt 1, Selbstverantwortung. Ich glaube, auch ein wesentlicher Aspekt, der für mich viel ausgemacht hat, ist schneller schlechte Phasen abhaken und im Hier und Jetzt bleiben. Also man kann schnell darin reingeraten, dass man zu weit in das Spiel vorausguckt. Ne? Was wird das Endergebnis, wenn wir jetzt so weiterspielen? Was bedeutet das für die Meisterschaft? Und das wiederum setzt einen viel mehr unter Druck für die eigentliche Handlung, die du jetzt vorhast. Und hilft auch nicht bei der Handlung. Ne? Du wirst nicht besser spielen, wenn du jetzt über das Endergebnis nachdenkst, sondern eigentlich geht es jetzt nur darum, was muss ich in dieser Situation jetzt machen? Und sich immer wieder zurückzuholen. Ich glaube, das ist super schwer. Da muss man viel Selbstreflexion führen nach dem Spielen. Warum bin ich da rausgeraten aus meinen Gedanken und bin abgeschweift? Wie kann ich die Situation für mich schneller selber erkennen? Also diesen Aspekt versuche ich bei mir zu etablieren. Es ist ein ständiger Prozess. Ich kriege es häufig sehr gut hin, aber ich merke auch häufig, dass es sehr schwer ist. Ne? Und
gehst du auch vor dem Spiel mit etwas rein? Also jetzt hast du gesagt, okay, nach dem Spiel so eine kleine Selbstreflexion. Setzt du dir auch vor dem Spiel schon irgendwie spezifisch irgendwelche Erwartungen oder Ziele? Oder hast du da schon irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt darauf?
Erwartungen, Ziele nicht wirklich. Also klar, implizit gibt es wahrscheinlich immer eine gewisse Erwartung, die man an sich selber hat und versucht zu erfüllen. Aber ich versuche zumindest, mich immer eigentlich hauptsächlich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Wir bereiten uns auf unsere Gegner vor. Ich versuche zu wissen, was sind die Tendenzen, die haben. was ist meine Aufgabe, um meine Aufgabe zu erfüllen. Wenn ich das hinbekomme, dann bin ich meistens auch mit mir selber zufrieden, weil unser Trainer stellt uns meistens sehr gut auf die Gegner ein. Dann habe ich auch ein gutes Spiel, wenn ich das umsetze, was er von mir verlangt. Aber ich glaube, also eine Sache, die ich aus meinem Studium sehr prägend und für alles mitgenommen habe, ist, die Erwartungshaltung, mit der du irgendetwas startest, ist entscheidend für wie zufrieden du bist hinten raus. Und wenn du deine Erwartungshaltung so hochschraubst, dass du die perfekte Leistung abrufen musst, ist sehr schwer. Aber wenn deine Erwartungshaltung, sage ich mal, realistisch eingestellt wird, ne, so ähnlich wie man sagt, man sollte Ziele realistisch einstufen, dann ist das sehr, sehr förderlich, ne, weil wenn ich ins Spiel gehe und sage, heute möchte ich 8 Blocks haben, aber ich weiß, ich bin selber eigentlich ein kleiner Blocker, meine Paradedisziplin ist es nicht, aber ich erwarte das jetzt von mir, dann wird das nichts. Aber wenn ich sage, ich möchte häufig richtig stehen, wo ich sein muss, und das mache ich, indem ich die Situation früh erkenne, dass ich mich nicht hängen lasse, wenn das mal nicht geklappt hat, sondern dem nichts sagt, dann ist es die Chance, dass ich so etwas hinbekomme, deutlich, deutlich besser. Und insgesamt ist es etwas, was du immer vorm Spiel machst und hinten raus wieder abgleichst. Habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, umgesetzt? Und dann gucken, woran lag es, wenn es nicht geklappt hat? Oder auch, woran lag es, wenn es geklappt hat? Ne? Was habe ich denn besonders gut gemacht heute? Warum? Ne? Und gewisse Prozesse aufbauen. Ich habe häufig, dass ich zum Beispiel, wenn Sachen nicht gut laufen, dass ich Mut verliere und dass ich mich nicht mehr selber ins Herz fasse und sage, okay, ich gebe alles. Und ich habe mit ein paar Mitspielern über die Jahre gewisse Sachen etabliert, wo, wenn die sehen, dass ich in diesen, ich nenne das mal jetzt Tunnel- oder Kellermoment gerate, dass sie mich da wieder rausholen können, wenn die mir das an den Kopf werfen. Weil dann merke ich, oh, okay, man sieht es, dass ich jetzt gerade negativ gestimmt bin und auch nicht mehr so mutig agiere. Es ist zwar nicht jugendfrei, was sie mir dann an den Kopf werfen, aber es ist, aber es hilft mir sehr, weil dann lockert es mein Gemüt so ein bisschen auf, ne? Und dann bin ich wieder, okay, das Leben geht weiter. Ich muss jetzt einfach die nächste Aktion wieder vor Augen führen, ne? Und ich glaube, das hilft, solche Instanzen einzubauen, zu wissen, okay, was brauche ich? Und wenn du dich selber nicht rausholen kannst, was mussten die Leute dir sagen, was müssen die mit dir machen, damit die dich rausholen können? Und für Beachvolleyball, wo man keinen Trainer außerhalb, keine Auswechselspieler hat, ist es umso wichtiger, dass zum Beispiel der Beachpartner weiß, was er sagen muss, weiß, was er machen muss, weiß, ob er dir Abstand geben muss. Ich habe mit meiner Freundin gespielt, ein Mixturnier. Ich bin die ganze Zeit auf sie zugegangen, habe gedacht, ich baue sie wieder auf. Und sie hat mir nach dem Turnier gesagt, das war das Schlimmste, was ich hätte machen können. Sie wollte einfach nur, dass ich mal ein bisschen leiser bin, nichts mehr sage. Und ich habe es nicht gemacht. Und danach wollte sie kein Turnier mehr spielen. Also,
ja, okay, ich glaube, das kennt man zu gut. Ich habe das letztes Jahr auch mal beobachtet, bei einem Kumpel tatsächlich, wo ich mit dem Kumpel ein Doppel gespielt habe und parallel war aber auch ein Damenturnier und da hat seine Freundin mit einer Freundin noch mitgespielt. Und er hat dann quasi immer von außen noch so versucht, irgendwelche Tipps oder so reinzurufen oder wollte sich jetzt noch so anfeuern. Aber sie hat genauso reagiert wie deine Freundin. Also sie fand das eigentlich gar nicht unterstützend oder hilfreich. Und ich habe mich ein bisschen amüsiert, weil ich das ja auch bis daneben und habe mir auch so gesagt, okay, aber jetzt, wenn du sagst, natürlich interessant, ne? Man kann nicht jeden gleich motivieren. Ne? Mhm. Also jeder wird anders irgendwie angesprochen. Und also ich weiß nicht, wie würdest du gerne motiviert werden? Oder jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du hast jetzt so zwei Leute bei dir im Team, die schon ganz genau wissen, wie sie mit dir umgehen müssen, wenn sie mal merken, du bist gerade im Keller. Aber wie kann man dich so unterstützen mental? Was wünschst du dir da so?
Ja, also bei mir ist es viel, wie gesagt, ich selten, dass ich sehr entmutigt bin, aber wenn ich merke, das, was ich mir vornehme, klappt die ganze Zeit nicht, dann fange ich an zu denken, woran liegt das, warum ist es so, und dann werden die folgenden Aktionen nicht besser. Und da brauche ich, dass irgendjemand quasi mir nochmal sagt, mach einfach weiter, wie du es vorgemacht hast. Es wird klappen. Es wird klappen, aber du darfst nicht weniger Mut in deinen Aktionen. Also mein Spielstil ist sehr, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Beachvolleyball sprechen, sehr explosiv, sehr schnell und sehr viel Angriffe und weniger dieses wunderschöne, elegante Cutshots und geschnibbelt und taktisch clever ausgespielt, sondern fast pure Athletik. Und dementsprechend ist mein Spielstil auch nicht dafür gedacht, dass wenn ich nicht mehr so mutig agiere, dann meine Paradedisziplin ist es nicht, einen wunderschönen Shot zu setzen, sondern ich muss weiter mutig bleiben. Und da habe ich meinen Mitspielern immer wieder gesagt, wenn ihr merkt, dass ich nicht mehr mit Mut agiere und versuche, ja, meine zweite oder drittbeste Handlungsmöglichkeit zu nutzen, hau mir auf die Finger und sag, don't be a, und dann, also für mich ist das wichtig. Ne? Ich habe aber auch festgestellt, dass andere mehr Abstand brauchen, mehr einen kurzen Moment mit sich selber beschäftigt sein wollen. Ne? Nicht nur, dass sie das brauchen, sondern die wollen es auch. Ne? Und und wenn niemand das möchte und er das vor allem auch für sich erkannt hat, dass ich brauche jetzt kurz eine Sekunde für mich, okay. Ja. Ja. Das Schwierige mit so etwas ist halt immer, dass man jetzt dann nicht weiß, wann darf ich wieder auf dich zugehen? Kommst du auf mich zu? Ne? Und das sollte dann irgendwie nicht während der Situation geklärt werden, aber entweder davor oder im Nachgang nochmal, okay, wie wollen wir solche Situationen in Zukunft angehen? Ne? Ich glaube, dass alle Sportarten profitieren davon, vor allem wenn man in Teams unterwegs ist, aber auch in Einzelsportarten. Ne? Wie möchte ich mit mir selber umgehen? Möchte ich mich selber anschreien? Würde ich das mit einem Freund machen? Oder möchte ich versuchen, mich aufbauend, also so bestärkende Wörter mir selber zu sagen? Ne? Ich habe früher bei Leichtathletik, musste Hochsprung machen für unsere Schulolympiade in Südafrika. Mhm. Ich habe immer dreimal vor jedem Sprung gesagt, I can fly, I can fly, I can fly. Ne, so ein bisschen mir selber gesagt, okay, du kommst da jetzt hoch. Ich hatte wirklich keine gute Technik, aber so irgendwie eine positive Mentalität, dass ich darüber kommen werde. Und häufig hat das mehr geklappt, als wenn ich an einem Tag irgendwie negativ gestimmt war. Ne? Mhm. Ich glaube, viele Sportler nutzen das auch deswegen Musik, ne? Sich in diesen positiv gestimmten Verhaltensmuster zu kriegen. Ne? Und ich versuche meinen Mitspielern immer wieder klarzumachen, wenn ihr merkt, dass ich da rausrutsche, da rausgerate, versucht mich da wieder hinzuführen, ne? Zu sagen, hey, wir brauchen nicht einen launischen Miguel, wir brauchen einen lustig, gut gelaunten Miguel. Und das, so spiele ich am besten Volleyball, so Basketball, egal was, mache ich am besten, wenn ich gut gelaunt bin. Ja. Manche mögen es aber, wie gesagt, anders. Und da muss man kommunizieren.
Ja, was mir jetzt noch so einfällt, du hast ja jetzt quasi auch einen sportpsychologischen Background und wirst es wahrscheinlich auch hier und da vielleicht schon mal auch im Verein erwähnt haben. Inwiefern bist du jetzt die Anlaufstelle für sportpsychologische Herausforderungen und Probleme deiner Mitspieler im Verein?
Ich glaube, also erstmal gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht hier und da mal so im Gespräch nebenbei werden so solche Thematiken angesprochen. Aber ich glaube, es ist nach wie vor so, dass keiner wirklich zugeben möchte, dass er Probleme in solchen Hinsichten hat, ne? Wenn Drucksituationen sind oder generelle Zweifel sind oder Motivationsprobleme hat. Zum einen, weil, sage ich mal, wir spielen auch auf einem gewissen Niveau, wo ja Einsatzzeiten nicht frei verfügbar sind, sondern der Trainer so ein bisschen nach dem Leistungsprinzip, wer wird uns den Sieg nach Hause bringen, aufstellt. Und da, glaube ich, trauen sich die wenigsten dann zu sagen, ja, guck mal, ich habe damit Probleme momentan, damit Probleme. Ja, das wird nicht so häufig thematisiert, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, wir versuchen trotzdem innerhalb der Mannschaft immer so ein, das englische Begriff dafür ist Motivational Climate. Ne? So generell so ein positives, motivierendes Klima innerhalb des Teams zu schaffen. Dass Leute das Gefühl haben, oh, es macht Spaß, im Training dabei zu sein. Und ich versuche das, sage ich mal, ohne dass die anderen explizit sagen, die brauchen so etwas, generell in unseren Trainings zu schaffen, indem ich für ein bisschen Stimmungsauflockerung sorge. Aber wenn ich merke, dass der Fokus halt weggeht vom Volleyball, versuche ich wieder, okay, wir müssen aber auch beim Ball bleiben. Und aber wie gesagt, wenigsten kommen und sagen, okay, ich würde gern mit dir mal ein richtiges Gespräch führen und vielleicht kannst du mir ein paar Tipps an die Hand geben. Ich glaube, da trauen sich vielleicht auch viele einfach nicht.
Das möchten tatsächlich immer die wenigsten, aber wenn ich jetzt so ein bisschen an meinen Verein zurückdenke, also wir sind jetzt weit davon entfernt, dass wir jetzt irgendwie professionell aufgestellt sind, also wir sind wirklich hier reine Hobbymannschaft in Leipzig, aber ich beobachte trotzdem mal, also dieses Jahr lief es zum Beispiel bei uns sportlich gar nicht gut, also 2 gewonnene Spiele aus, jetzt muss ich überlegen, 6 oder 8 Spielen insgesamt, sind jetzt quasi auch Vorletzter, steigen jetzt wieder eine Staffel ab, nachdem im letzten Jahr alles gut lief, also da sind wir quasi, haben wir fast alles gewonnen, sind aufgestiegen, dieses Jahr quasi so die Kehrtwende. Und dann habe ich schon fast bereut, irgendwann mal gestreut zu haben, dass ich sowas auch beruflich irgendwie mitmache, also sportpsychologisch, weil ich selbst halt auch irgendwie gemerkt habe, es ist ultra schwer, wenn man das zwar studiert hat und jetzt auch beruflich irgendwo anwendet, wenn du selber irgendwo mit drin steckst in dieser Bubble, sage ich mal. Also wenn du diesen Blick von außen gar nicht mehr hast, sondern weil du selbst auch Spieler bist und selbst auch irgendwie befangen bist und selbst irgendwie auch schon Scheuklappen anhast und irgendwie gar nicht so richtig weißt, okay, was ist denn jetzt die richtige Lösung für ein Problem? Und manchmal habe ich auch so Momente, da fällt es mir dann so richtig von den Augen, aber erst so nach 3, 4 Wochen, manchmal auch Monaten, wo ich dann gedacht habe, hätte sie mal auch schon viel eher drauf kommen können. Wir hatten zum Beispiel mal die Lösung, also jetzt kann bitte kein Beispiel daran nehmen, aber wir hatten mal so ein bisschen dieses Thema, wir machen mal so eine Fehlerliste. Mhm. Also das heißt, Aufschlagfehler, wir haben sehr viele Aufschlagfehler gemacht, inzwischen sind es eher die Annahmen das Problem, aber damals waren auch die Aufschläge, sage ich mal, sehr viele gegen das Netz oder sehr viele ins Aus. Und da hatte dann unser Trainer die Idee, wir machen so eine Fehlerliste. Und wir machen jetzt so eine Liste wir listen jetzt halt wirklich auf, okay, der hat einen Fehler gemacht, der kriegt einen Strich. So, und am Ende wurde halt geguckt, okay, wer hat die meisten Fehler gemacht. Und im Nachhinein, also das habe ich wirklich auch so wirklich vielleicht 3, 4 Spiele mitgemacht, bis es mir eigentlich aufgefallen ist, wie dumm das eigentlich ist, die Fehler zu zählen. Also auch, weil wir dadurch nichts fördern. Wir fördern, das Einzige, was wir fördern, ist vielleicht noch mehr die Angst vor Fehlern, ja, also es wurde dann auch von Bestrafungen gesprochen, jetzt auf lustiger Ebene, dass man halt sagt, okay, wer die meisten Fehler hat, der gibt einen Kasten Bier aus oder so, nach dem Motto, aber rein psychologisch nimmst du ja positiv nichts mit, ja, gehst dann sogar eher noch raus und sagst, ja geil, haben heute verloren, ich war derjenige, der die meisten Fehler gemacht hat, wie willst du dann in das nächste Spiel gehen, wenn du weißt, da wird wieder so eine Liste geführt? Und haben wir auch schon überlegt, mal die positiven Aktionen tatsächlich diesmal das nächste Mal zu zählen. Also was ist uns eigentlich gut gelungen? Ja, und die mal eher hervorzuheben, weil ich selbst auch merke, ich nehme mir immer wieder mal vor, so positive Aktionen von mir mal zu merken und zu speichern. Meistens ist es in einem Spiel nur 1, 2 Bälle, die so richtig einem nachhaltig noch im Kopf bleiben. Aber ich kann ja tatsächlich jetzt gar nicht sagen, ich bin selbst Mittelblocker, ich kann ja tatsächlich gar nicht sagen, wie viele Punkte ich eigentlich in dem Spiel gemacht habe. Und selbst jetzt, wo ich immer versuche, mal dran zu denken, mal zu überlegen, man ist so schnell wieder weg und so schnell rausgerissen aus dem Ganzen, weil das auch teilweise echt abhaken und es geht weiter. Und also es fällt mir persönlich sehr schwer, mal so die eigenen Punkte mal im Kopf wirklich auch zu zählen und dann mal aufzuschreiben. Das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall auch vor für das Beachcamp, was jetzt dieses Jahr auch wieder ist. Da wirklich mal, das ist auch übersichtlicher, weil 2 gegen 2, da auch wirklich mal das mental auch mal mitzugehen und mal zu zählen und auch mal zu reflektieren, was lief eigentlich gut, was lief nicht so gut. Das ist auch was, wo ich sage, super spannend, was sich auch die wenigsten fragen. Die meisten gucken halt wirklich auf die Fehler und fragen dann, okay, woran hat es gelegen? Aber niemand guckt so richtig auf die guten Aktionen und fragt da auch, woran hat es eigentlich gelegen, dass das jetzt so ein guter Ball war. Ist auch ein Thema, wo ich selbst mich jetzt auch ertappt habe und auch so überlege, okay, stimmt eigentlich. Klar hat man manchmal noch so diesen einen Ball im Kopf, der perfekt war, Aber warum der perfekt war, das hinterfragt man eigentlich gar nicht mehr. Man schiebt das dann so, keine Ahnung, perfektes Zuspiel, perfekter Abschlag, aber was eigentlich dazu geführt hat, wie ist man eigentlich angelaufen oder wie hat der Gegner geblockt oder wo hat man jetzt eine Lücke gesehen, was lief eigentlich in diesem Moment richtig gut. Also ich persönlich kann jetzt auch sagen, mache ich gar nicht bis kaum oder wenn, dann vielleicht mal unterbewusst, aber so richtig bewusst ist das auf jeden Fall was ich mir definitiv auch mitnehmen werde jetzt. Also ich habe ja auch so erhofft, mir so ein, zwei kleine Tipps und Tricks mal mitzunehmen hier aus dem Gespräch und das ist auf jeden Fall etwas, was ich für sehr sinnvoll halte, auch in anderen Teams. Genauso auch das Thema Erwartungshaltung, ne, dass das schon auch entscheidet, wie zufrieden bin ich eigentlich am Ende mit meiner Leistung und mit meinem Ergebnis, wenn ich mit einer sehr hohen Messlatte reingehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich wahrscheinlich am Ende mit einer sehr niedrigen Zufriedenheit wieder rausgehe. Und da auch zu überlegen, ist das eigentlich wirklich schlau, sich die Messlatte so super hoch zu setzen, wenn man halt vielleicht auch weiß, okay, ich weiß gar nicht, wie viele Blocks ich tatsächlich mache. Auch das müsste man jetzt mal so berücksichtigen, mal zählen, um auch mal einzuschätzen, was ist eigentlich realistisch, ne? Um auch mal zu schauen, okay, ich block vielleicht 7 Mal im Spiel oder 6 Mal, wo direkt ein Punkt abfällt dabei. Und dann auch mal zu schauen, okay, dann nehme ich mir jetzt mal als Ziel dann 7 statt 6, ne? Also vielleicht man geht mal 1 hoch. Das wäre jetzt vielleicht dann auch realistisch oder im Rahmen des Möglichen. Ja, aber dass man jetzt nicht sagt, okay, ich möchte jetzt hier 10 Blocks machen. Und dann ärgert man sich, wenn es nur 5 am Ende geworden sind. Also, verstehe ich auf jeden Fall. Das sind auch so psychologische Tipps und Tricks, die man eigentlich auch ja irgendwo diszipliniert umsetzen muss. Also schon, das erfordert schon auch irgendwo Willenskraft, sich da bewusst auch mit auseinanderzusetzen. Aber die einem, denke ich, auch sehr viel geben können im richtigen Moment. Genau, aber Miguel, jetzt habe ich dir tatsächlich auch nochmal ein bisschen Redezeit abgenommen. Ich wollte quasi auch nochmal spoilern, dass ich jetzt auch im April jetzt bald ins Beachcamp gehe. Die Folge wird jetzt aber wahrscheinlich erst im Mai kommen. Das heißt, wir werden dann im Mai nochmal ausführlich auswerten, wie eigentlich dieses Beachcamp gelaufen ist. Und was ich da mal tatsächlich probiert habe, auch anzuwenden, jetzt aus unseren Gesprächen, aber auch aus den anderen Gesprächen, um mal zu schauen, okay, wie sah eigentlich die Entwicklung aus, auch im Vergleich zum ersten Jahr, wo ich eigentlich gefühlt alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Also dieses Jahr erwarte ich dann auf jeden Fall schon eine Steigerung irgendwo, aber mal schauen, ob ich mir auch da die Erwartungshaltung realistisch halte. Und ja, Miguel, aber jetzt würde ich dich tatsächlich nochmal die Frage stellen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörende jetzt auch mitgeraten. Was spielst du eigentlich für eine Position?
In der Halle spiele ich Mittelblocker.
Mittelblocker, okay.
Mittelblocker, ja. Im Sand habe ich lange Zeit als Blocker gespielt, bin aber jetzt vor 2 Saisons das erste Mal in die Verteidigung gerückt, mit so mäßig Erfolg.
Ja, also ich überlasse die Feldabdeckung tatsächlich auch immer dann doch den flinkeren, wendigeren Spielern. Aber super spannend, also dann hast du ja auch quasi die gleiche Brille auf wie ich, wenn es um dieses Thema Mittelblocker geht. Mhm. Und zählst du für dich, wie viele Punkte du machst durch Angriffe und Blocks?
Ich muss sagen, ich habe früher, ähnlich wie du es eben mit der Fehlerliste gesagt hast, habe ich für mich mental eine Fehlerliste immer geführt. Aber gemerkt, wie negativ behaftet mein Blick auf mein Spiel war immer. Und habe sehr, sehr viel daran gesetzt, dass ich anfange, vor allem die positiven Aktionen, sage ich mal, mental abzuspeichern, weil das auch für späteren Verlauf, was war das Rezept für meinen Erfolg in diesen Aktionen? Und so konnte ich mir nach und nach mehr und mehr Erfolge aufbauen, weil ich wusste, okay, wenn ich frühzeitig zum Beispiel als Schnellangreifer in der Mitte da bin, also sehr schnelles Tempo spiele, sind die Gegner meistens gar nicht vorbereitet auf mich. Also kann ich schnell abschließen. Ne? Wenn ich etwas später dran bin, dann muss ich eine andere Lösung. Ne? Und je mehr du mal Erfolg hattest und versuchst, was habe ich in der Situation gut gemacht, was habe ich gesehen, wie reagieren die, desto mehr hast du, sage ich mal, so kleine Tools, die du nutzen kannst, ist wie so ein Rezeptbuch für Erfolg. Ne? Und du hast die ganzen Zutaten, sammelst du und du weißt, diese Zutat ist besonders gut, um so in dieser Situation erfolgreich zu sein. Und ich finde, klingt super, was ihr da vorhabt, dass ihr jetzt versucht, ein bisschen mehr die positiven Aspekte hervorzuheben. Ich finde, man Fehler oder sage ich mal Fehlervermeidung ist immer so ein Tabuthema, man soll das gar nicht thematisieren. Ich glaube, ein gesundes Maß sollte immer da sein, ne? Es sollte nicht so sein, dass man Fehler einfach unter den Tisch kehrt und sagt, ist ja egal und ist ja nicht so negativ. Man sollte, sage ich mal, schon bedacht, ich nenne das eher so Risiko wählen. Wie viel Risiko gehe ich mit meinem Aufschlag? Wie viel Risiko gehe ich in der Annahme, in der Abwehr? Versuche ich den Ball immer perfekt ranzuschieben mit der Gefahr, dass er zu weit geht? Oder versuche ich einfach nur den Ball hoch und wir haben eine schlechtere Situation, aber dafür, ja, oder ich spiele den Ball einfach rüber und die haben eine bessere Situation drüben, aber wir haben zumindest keinen Fehler. Ja, da ist diese Gratwanderung. Wann muss ich mehr machen? Und das, wie gesagt, ist wieder dann ein Rezept für Erfolg. Wann muss ich mehr Gas geben? Ist der Gegner stark? Ist nicht? Und für Beachvolleyball, für mich ist, wenn du nicht weißt, was sind deine besten Optionen und wie kannst du Erfolg haben und die du nicht abspeicherst, wirst du nicht mehr Erfolg haben im Beachvolleyball, weil da geht es viel darum, was sind meine Stärken? Wie komme ich in die Situation, dass ich meine Stärken ausspielen kann? Ne? Und was sind die Gegnerstärken und wie kann ich diese stoppen? Ne? Und wir müssen uns immer wieder das vor Augen führen. Ne? Und ich finde, das macht das diese Sportarten für mich so unfassbar spannend, weil es gibt so viele verschiedene Variablen, die da Einfluss nehmen. Und man lernt nie aus. Ne? Selbst wenn man mal einen Tag extrem erfolgreich war, man hat alles geblockt. Und du sagst ja, okay, ich habe 8 Blocks gehabt, nächstes Spiel nehme ich mir jetzt 9 vor. Aber der nächste Gegner ist komplett anders eingestellt auf euch. Ne? Und dann auf einmal kriegst du 2 Blocks. War das jetzt ein schlechter Spiel oder war das einfach ein anderes Spiel? Ne? Und man muss halt immer wieder diese Erwartungshaltung neu kalibrieren. Was möchte ich erreichen? Was kann ich von mir realistisch erwarten? Kann ich jedes Spiel erwarten, dass ich 8 Blocks habe? Und wenn ich Sachen nicht erreiche, die ich mir vorgenommen habe, ist es immer schlecht oder ist es manchmal auch der Gegner war einfach gut. Ne? Das ist halt, es ist nicht Speerwurf, wo ich einfach nur meinen besten Wurf mache und dann mich damit abfinden muss. Ne? Was der Gegner macht, kann ich nicht beeinflussen, sondern in solchen Spielen ist es maßgeblich, wie meine Leistung im Verhältnis zu den Gegnern steht und diese Dynamik entscheidet dann das Spiel. Ne?
Ja, also unterschreibe ich auf jeden Fall auch. Und was wir natürlich auch gelernt haben heute, ist das Thema, nicht alle werden auf die gleiche Art und Weise motiviert und angesprochen. Also auch so dieses Thema, okay, Fehler mal klar aufzeigen, klar benennen. Bei wem ist das besonders effektiv? Bei wem ist es eher leistungshemmend? Und was man vielleicht auch mal probieren könnte, ist halt dieses Thema, jeder weiß ja, dass es ein Fehler ist. Also jeder, selbst, also der den Aufschlag gemacht hat, sieht ja als erstes, okay, das war nichts. Und das war, ich habe irgendwas falsch gemacht oder woran lag es jetzt eigentlich, dass ich das falsch gemacht habe? Also ich bräuchte jetzt erstmal tatsächlich vielleicht so eine ruhige Minute da mal zu überlegen, selbst auch erstmal zu überlegen, okay, woran hat es jetzt eigentlich gelegen? Könnte natürlich aber auch gut nachvollziehen, dass andere vielleicht auch viel Unterstützung und Hilfestellung mal von außen gerne wahrnehmen. Also statt der nicht sagt, es war ein Fehler, hast du Kacke gemacht, sondern dass er halt auch sagt, so und so, das nächste Mal vielleicht, um es besser zu machen. Oder ich habe gesehen, du hast deinen Arm nicht in einer Höhe gehabt, da kann das nichts werden. Du musst den Arm höher heben, also wirklich mit so einem Lösungsvorschlag das noch mit zu verbinden, wo man dann sagt, okay, es motiviert einem auch irgendwo wieder dann irgendwann, wenn man einmal rumrotiert, wieder Aufschlag zu machen, dass man sagt, ich mache jetzt was anderes, weil das beobachte ich auch sehr oft, wenn du einmal in diesem Fehlerstrudel drin bist, dann bist du meistens erstmal gefangen, so, und dann sind auch die nächsten Aufschläge meistens nicht gut, selbst wenn die übers Netz gehen, dann sind das solche einfachen Sicherheitsbälle, dass man halt sagt, da hat der Gegner auch gar keine Probleme, den anzunehmen, also da halt wirklich so ein bisschen dieses Feingefühl zu entwickeln, wann halte ich mich eher mal raus, wann sage ich vielleicht eher nichts und wann sage ich etwas und wann gebe ich aber auch da noch was Konkreteres mit. Also wirklich mehr als was offensichtlich ist wie, das war jetzt ein Fehler. Oder warum hast du das gemacht? So dieses Motto, also hatten wir auch schon sehr oft diese Debatte, dass ich zum Beispiel auch, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mache meistens so gerne Flatteraufschläge, wenn ich die ein bisschen druckvoll bringen will, dann ist die nicht mehr so präzise. Und wir hatten zum Beispiel jetzt auch mal ein Spiel, wo da gab es so eine ausgemachte Schwachstelle beim Gegner. Und ich hatte für mich so dieses Ziel im Kopf gesetzt, ich mache den druckvoll rüber. Und habe das zweimal auch geschafft, auch auf diese Schwachstelle, sage ich mal, anzuvisieren und die Bälle auch dahin zu schlagen. Und beim dritten Mal habe ich es eben nicht geschafft. Da ist der Ball zwar trotzdem rüber, es war auch trotzdem gut, aber der Gegner konnte dann annehmen. Ich habe auch nicht die Schwachstelle getroffen. Und dann kommt halt der Coach zu dir und sagt so, ja, wieso hast du jetzt nicht dreimal auf die Schwachstelle gespielt? Also so nach dem Motto, so diese Selbstverständlichkeit auch, okay, also von außen sieht das dann immer so einfach aus, aber irgendwer denkt sich dann auch was dabei bei diesen Aufschlägen. Ja, aber das ist halt wirklich so ein Thema, das ist auch sehr, wie du vorhin schon gesagt hast, personenspezifisch. Nicht jeder möchte das auch auf die gleiche Art und Weise gelöst bekommen haben. Ja. Und ja, aber insgesamt, Miguel, super spannendes Interview. Auch super, super vielen Dank, dass du uns da mal so ein bisschen Einblicke auch gegeben hast in dein Volleyballleben oder allgemein in dein Leben. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ich würde dir jetzt einfach nochmal die Möglichkeit geben, ja, dass du nochmal kurz vielleicht auch sagen kannst, wie die Leute dich am besten erreichen können und was du vielleicht noch auf dem Herzen hast, was du vielleicht den Zuhörern noch mitteilen möchtest.
Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich finde, ihr macht einen sehr spannenden Podcast und dass ich jetzt ein Teil des Ganzen sein darf, ist eine Ehre. Wie man mich erreichen kann, auf LinkedIn gerne hinzufügen, Miguel Reus. Oder ja, auf Instagram suchen und sonst, ja, irgendwie findet ihr mich schon. Dann, was kann ich noch auf den Weg geben? Ich habe einen guten Tool, den ich von einem Mitspieler geklaut habe quasi. Der hat uns die Zoom-in, Zoom-out-Technik auf uns Spielern ans Herz gelegt und ich finde, die ist eine fantastische Technik. In Phasen, wo es mal nicht gut läuft, vor allem, oder wo man, sag ich mal, generell ja merkt, dass man nicht mehr ganz bei der Sache ist, hat er immer die Zoom-in, Zoom-out-Technik benutzt, indem er zum einen auf irgendeine Kleinigkeit reinzoomt. In der Halle hatte er dann zum Beispiel vom Schiri, der gerade auf dem Pult stand, quasi seinen Schnürsenkel. Wie ist der gebunden? Wie viele Knoten hat er darauf seinen Fokus gesetzt und versucht zu gucken, wie links. Wenn man jetzt im Sand denkt, könnte man gucken, was passiert ganz in der Ferne, was ist da und versuchen dieses irgend so ein Detail ganz genau zu beobachten. Mhm. Und dann genau danach gesetzt, einmal komplett raus, wo befinden wir uns gerade? Ne? Er meinte dann immer in der Halle, wie viele Zuschauer sind hier? Wie sieht das aus? Ne? Wie würde uns aus der Vogelperspektive, wie würden wir jetzt aussehen? Ne? Und quasi sich so rauslösen und dann wieder zurückzukehren, was ist jetzt meine Aufgabe? Und das Ganze soll eigentlich nur darin unterstützen, dass wir uns trennen von diesen emotional geladenen Gedanken und zurückführen zu dem Wesentlichen. Ne? Und dadurch, dass man, sage ich mal, so banale Sachen in Anführungsstrichen sich genauer anguckt oder aus der Ferne anguckt, ist es dann leichter, wieder zurückzukehren zu, okay, jetzt muss ich annehmen. Ne? Und dafür mache ich jetzt das hier. Und sich kurzzeitig von diesen häufig in der Phase dann negativen Emotionen zu trennen. Ne? Und ich glaube, das kann ich jedem Sportler sehr, sehr, sehr gut ans Herz legen, dass man solche Sachen für sich mal ausprobiert, ob das funktioniert. Und ja, nicht vergessen, dass es nicht einmal gemacht ist und dann ist man wieder geheilt und das ist alles super, das ist ein Prozess. Ne? Und immer wieder das zu machen und auch versuchen, einfach Spaß zu haben beim Sport, weil das ist das, glaube ich, das größte Erfolgsrezept für Sport generell. So, das war's auch von mir jetzt.
Super, vielen Dank auch nochmal für diesen netten Tipp und Trick am Ende. Genau, wir sind jetzt am Ende angekommen. Falls ihr noch Fragen an Miguel habt, wir haben natürlich auch seine Kontaktdaten nochmal in den Beschreibungen verlinkt. Das heißt, auch gerne da nochmal reinschauen. LinkedIn, Instagram, als auch die E-Mail-Adresse haben wir alles angegeben. Das heißt, falls ihr jetzt nochmal im Zuge dieser Podcast-Folge oder allgemein Fragen an Miguel habt, könnt ihr euch dann gern darüber an ihn wenden und ihn gerne auch kontaktieren. Miguel, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Input. Und genau, ich wünsche dir als auch den Zuhörenden jetzt noch eine wunderschöne Woche. Und genau, bleibt sportlich, sportfrei.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei SpoMind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extra-Seite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.